ab 40, also werde ich zur Baustelle und bin eigentlich nur noch damit beschäftigt, das zu reparieren und zu diversen Ärzten zu rennen.
Der Glow kommt ganz wesentlich von innen. Kuhmilch ist ein großer Pickelmacher. Bei Frauen so um die 40 ist es zum Beispiel oft so, dass sie plötzlich merken, dass sie Kinnhaare bekommen. Und die Kinnhaare, die sind manchmal borstelig. Die T-Zone, die ist oft fettiger und die braucht oft gar keine Creme.
Gar keine Creme?
Gar keine Creme.
Ich fühle mich veräppelt von der Kosmetikindustrie, die kommt. Ich bin Friederike Kempter, eigentlich Schauspielerin, aber auch Frau, Mutter, Partnerin und Freundin. Und deshalb euer Host im Podcast 40 plus nur für Frauen. Hier nehmen wir uns die Zeit und suchen nach Antworten auf Fragen, die wir uns so vielleicht noch nie gestellt haben. Unsere Haut erzählt Geschichten von Hormonen, Ernährung, Stress und manchmal auch von zu viel Pflege. Mit der Hautärztin Jael Adler spreche ich darüber, warum der Glow von innen kommt, wie sich die Haut ab 40 verändert und was Hormone mit schöner Haut zu tun haben.
Glow ist ja so ein Werbebegriff.
Ja, finde ich nämlich auch.
Es wird uns dann so eingeredet, dass der dann irgendwann weggeht oder dass wir ihn hinzaubern müssen. Der Glow kommt ganz wesentlich von innen. Wir wissen alle, dass unsere Seele einen großen Einfluss hat auf das, was wir abstrahlen. Und dann kann man sich natürlich auch um das Körperliche kümmern und um die Hautgesundheit kümmern. Die ändert sich auch nicht schlagartig mit 40. Es ist ein Fluss, in dem wir uns befinden.
Das dachte ich nämlich auch, weil meine Haut hat sich die ganze Zeit verändert tatsächlich. Also meine schlechteste Haut hatte ich mit 30. Eine ganz unangenehme Mischung aus, man sah die ersten Linien, Fältchen. Ne? Also man sah eben, dass die Haut älter wird, gepaart mit Pickel, wie in der Pubertät. Und das fand ich wirklich gemein. Ne? Weil ich dachte, ne, Vorteile, Pubertät, jung und ich hatte keine Pickel mit in meiner Teenagerzeit, aber warum jetzt? Fand ich doof, hat sich wieder gelegt. Ich glaube, ich habe mich überpflegt. Können wir nachher drüber sprechen.
Die Haut ist ja ein lebendiges Organ und sie muss sich anpassen. Und manchmal geht es ihr besser und manchmal schlechter. Sie spiegelt ja auch sehr stark wider, was im Inneren abläuft. Oder Umweltfaktoren können die Haut beeinflussen. Wichtig ist, dass wir uns wohlfühlen in unserer Haut. Aber dass sie mal mit Rötung, Reizung, Pickelchen oder anderem reagiert, gehört dazu.
Ach. Mist, also normal. Keine normal, blöde Haut, sondern
bewegte Haut. Trotzdem, eine gesunde Haut sollte natürlich möglichst sich angenehm anfühlen. Also sie soll nicht brennen, sie soll nicht spannen, sie soll nicht jucken. Auch Schuppen, Rötungen und Pickelchen im Übermaß zeigen, dass da was aus der Balance ist. Und dafür sind ja auch wir Hautärzte da, dass wir dann helfen. Das ist also auch nicht immer eine Frage des Alters, sondern eben der individuellen Situation. Und manche Hauterkrankungen entwickeln sich auch erst im Laufe des Lebens oder Hören auf
wieder, ne? Es gibt nämlich auch, es gibt ja auch das Gute. Also jetzt habe ich das Gefühl, nämlich wir haben damals nicht rausgefunden, woher die Pickel kommen. Irgendwann wird man ja so sein eigener Experte. Das Blöde war ganz oft so, ich hatte eine gute Haut und dann sollte ich anfangen zu drehen, ne? Dann stehe ich ja vor der Kamera und wirklich ab dem Tag, an dem ich vor die Kamera treten musste, da war die Haut wieder schlecht. Mittlerweile glaube ich, ist es eine Mischung, ich weiß nicht, ob du das auch unterschreiben kannst, aus Ernährung. Ich habe schon gemerkt, dass wenn mein Milchkonsum, Zuckerkonsum, also wenn das zu hoch war, hatte ich das Gefühl, hat es einen absolut sichtbaren Einfluss gehabt. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es hormonell war. Und vielleicht, jetzt gibt es ja wieder eine Hormonumstellung, vielleicht hilft die mir sogar.
Das ist richtig. Es gibt viele Faktoren, die Pickel an der Haut machen können. Und wir Hautärzte sind dann auch so ein bisschen wie Detektive unterwegs. Mhm. Und du hast ein paar richtige Aspekte genannt. Das gilt in der Jugend, aber auch im Erwachsenenalter, wenn die Erwachsenenakne tobt. Kuhmilch ist ein großer Pickelmacher. Und jeder,
wirklich?
Der so dreimal am Tag Cappuccino oder Latte Macchiato mit Kuhmilch trinkt, neigt eher zu einer Akne. Denn in der Milch sind viele Stoffe, die die Talgdrüsen aktivieren und Entzündungsaktivität anfeuern. Und wenn wir dann vielleicht mal schaffen, 1 bis 4 Wochen ohne Milch auszukommen, werden wir direkt merken, dass die Haut sich wesentlich verbessert.
Okay.
Ähnliches passiert mit Zucker, mit Weißmehl, mit Fastfood. Da sind gehärtete Fette drin, die ebenfalls für Entzündung sorgen. Manche Menschen, die Marihuana konsumieren, merken direkt Pickel. Ihr Schauspieler. Und es ist auch so, dass Vitamin B12, das wird ja gerne mal so als Nahrungsergänzungsmittel einfach mal so eingeworfen, wenn man sich müde fühlt. Das kann auch das Pickelbakterium anfüttern und dann wird der sehr aktiv und dann gibt es mehr Entzündungen. Und gleichzeitig kann eine Überpflegung eine Rolle spielen, wenn man sich zu viel Fett in die Haut schmiert, dann können die Poren nicht atmen, dann staut sich Teig. Wir haben manchmal auch, dass eine Hormon Verhütung nicht gut vertragen wird, die dann mehr wie so ein männliches Hormon wirkt, so ein bisschen wie Testosteron. Das kann auch bei der Hormonspirale passieren. Das kann bei empfindlichen Menschen Pickel machen. Und ich sehe sehr oft, dass gerade Frauen, die menstruieren ja manchmal stärker und dann haben sie einen Eisenmangel. Das kann Pickel fördern. Auch der Mangel an Zink, an Omega-3-Fettsäuren oder auch an Selen.
Okay, und wie finde ich das jetzt raus?
Und Vitamin D, Entschuldigung, das ist mir gerade eingefallen. Natürlich, das gehört auch. Also viele Mikronährstoffe, die wir im Blut haben müssten oder in den Zellen haben müssten. Wenn da was fehlt, dann kann sich die Haut nicht gut beruhigen.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt dieses Problem habe, dann, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, muss man detektivisch rangehen und einfach mal ausprobieren auch. Also Sachen weglassen, gucken, wie die Mikronährstoffe, wie es da im Blut aussieht. Und dann kann man es in den Griff bekommen. Ja, bei mir war es auch manchmal so, kann es auch mit der, also warum bekomme ich diese Pickel genau dann, wenn sie nicht kommen sollen? Hat das, kann meine Psyche so einen Effekt auch auf meine,
es
auf meine
Haut
Gesundheit haben? Es
ist absolut so, Stress.
Stress
gibt natürlich ja eine Freisetzung zum Beispiel von Cortisol, das ist das Stresshormon. Ja. Das kann alle Hormonregulationsachsen, auch unsere Sexualhormone, durcheinander bringen. Und dann könnte ein Pickelbild aufflammen, das kann auch später wieder weggehen. Aber Cortisol per se macht auch direkt an der Talgdrüse etwas, es stimuliert sie. Das heißt, indirekt und direkt kann Stress zu Hautveränderungen führen. Und wir wissen auch, dass Nerven, die in der Haut ja auch für unsere Sensibilität sorgen und viele Signale aufsammeln, um sie ans Gehirn zu leiten, dass die selber aber auch in der Lage sind, verschiedene Botenstoffe auszuschütten, die wiederum eine Entzündung fördern.
Okay. Viel kann also unsere Haut beeinflussen, wenn wir jetzt von den Pickeln weggehen, wenn wir jetzt über 40 sind. Aber auch Frauen über 40 können trotzdem immer noch Pickel haben. Also das schließt sich nicht aus.
Bei Frauen so um die 40 ist es zum Beispiel oft so, dass sie plötzlich merken, dass sie Kinnhaare bekommen. Und die Kinnhaare, die sind manchmal borstelig. Und das sieht man dann im Rückspiegel. Und dann muss man immer seine Pinzette dabei haben. Und die bohren sich manchmal widerwärtig durch die Haut von innen durch und machen Kinnpickel. Und das ist so ein erstes Zeichen von einer Veränderung in Richtung vielleicht Hormondysbalance. Es gibt ja Frauen, die schon ab 40 langsam ihren Progesteronspiegel auch so einbüßen. Das heißt, es verändert sich so langsam was. Es kann aber noch über Jahre sich so schleichen. Deswegen meine ich, Dinge sind nicht immer plötzlich, sondern man ist eben in Veränderung. Aber ja, um die 40 kann hormonell schon einiges sich verändern, gerade so auch im Hinblick auf die Fruchtbarkeit, und das kann einen Hauteinfluss haben, auf jeden Fall.
Fun Fact, meine Schwester und ich haben an der genau exakt gleichen Stelle, und zwar hier, also jetzt ist es nicht da, ich achte darauf, ein Haar. Mhm. Es ist also auch erblich, also irgendwie.
Ein Haar kann auch zum Beispiel in einem Leberfleck stecken.
Ja.
Und die sind auch manchmal so rausgebeult und dann kommen mehrere Haare raus.
Oh, schön.
Und das kann man behandeln, wenn man will, beim Hautarzt. Aber man kann es auch abrasieren oder rauszupfen. Achtung, es gibt kein Hautkrebsrisiko mehr. Das hat man früher gedacht, das ist
ich,
nicht
weiß
so.
Ich, so bin ich aufgewachsen. Du darfst niemals, wenn ein Haar mit Leberfleck oder so, ist egal.
Gott sei Dank, ein Mythos.
Okay. Also raus damit. Gut. Wie verändert sich jetzt die Haut in den 40ern normalerweise durch Hormone und so weiter?
Zum einen ist die Haut ja schon ein paar Jährchen alt. Das heißt, sie hat schon Sonne genossen. Sonne ist der Altersbeschleuniger schlechthin. Aber es sind natürlich auch schon Widrigkeiten aufgetreten. Vielleicht rauchen manche. Vielleicht hat man schon Alkohol getrunken. Man hatte Feinstaub in der Luft. Man hat vielleicht nicht immer Zeit gehabt, Sport zu machen. Es sind schon Krankheiten aufgetreten. All das hat einen Einfluss auch auf die Hautalterung. Der Stoffwechsel, auch individuell variabel, kann einen Einfluss haben. Und dann kommt das Thema Hormone auf den Tisch. Und das entwickelt sich ab den 40ern, manchmal Mitte 40, manchmal auch erst Ende 40. Dann kommt die Frau ja in die Perimenopause, dann kommt die Menopause und dann die Postmenopause. Das heißt, ab dem Moment, wo du nicht mehr menstruierst, bist du im Grunde dann, man sagt immer ein Jahr später, da weiß man es dann, manchmal zuckt es nochmal so auf, aber so um die 50 plus minus sind die meisten Frauen dann so weit, dass sie nicht mehr fruchtbar sind, und dann rasen ja nicht nur das Progesteron langsam schleichend runter, sondern vor allem das Östrogen.
Was haben die Hormone mit dem Glow, also mit dem, was ist denn der Glow überhaupt, das Leuchten, ne?
Das ist die Saftigkeit der Haut, die Strahlung, der Fettfilm auf der Haut, der ja dann reflektiert das Licht, all das gehört zum Glow dazu. Und es ist so, dass wenn die Hormone weggehen, die Frauen sehr schnell merken, die Haut wird trockener, sie wird loser, sie wird faltiger, die hat nicht mehr so diesen Pfirsich-Juiciness. Und da kann man natürlich mit Hormonen gegen ansteuern. nicht jede Frau darf Hormone nehmen. Die Frauen, die einen hormonabhängigen Brustkrebs oder überhaupt Brustkrebs hatten, dürfen das nicht nach jetzigem Stand der Wissenschaft. Aber alle anderen profitieren hauttechnisch schon davon, weil diese Hormone, Östrogene und das Progesteron, die Hautqualität, das Kollagen in der Haut, die Struktur, das Bindegewebe sehr stark unterstützen. Und die Wasserbindungsfähigkeit der Haut, was uns eben so aussehen lässt. Und das Progesteron ganz besonders stimuliert auch die Talgdrüsen. Das heißt, wir haben dann auch eben nicht so eine trockene Haut, wenn wir Progesteron genug in uns haben.
Und passiert das allen? Also auch jemand, der davor eine ganz fettige Haut hat, bei dem also geht das auch?
Das kann passieren. Es ist sehr individuell. Manchmal gibt es auch ein Überwiegen des Testosterons. Wir Frauen haben auch Testosteron. Und wenn dann alles andere verschwindet, bleibt das Testosteron noch länger da. Und es kann dann immer noch eine Akne oder eine Erwachsenenakne, fettige Haut, große Poren bedeuten. Da muss man sehr individuell gucken. Aber per se kann man sagen, dass diese ganzen Sexualhormone, die wir sehr plötzlich, relativ plötzlich verlieren, einen massiven Einfluss auf den Glow, auf die Hautqualität haben. Und wenn wir die ergänzen, therapeutisch, kann die Haut profitieren. Es ist kein Zauber- und Wundermittel. Wir haben ja auch noch andere Altersfaktoren, aber es hilft. Und wir sehen das auch ganz stark bei der Therapie des Haarausfalls oder wenn die Haare einfach nicht mehr so stark nachwachsen wegen des Hormonmangels. Wenn man dann anfängt, mit Hormonen zu arbeiten, dann stabilisiert sich der Befund an der Kopfhaut wieder. Das Haar wird wieder glänzender, weniger struppig und kann besser nachwachsen.
Das war mir nämlich noch gar nicht so klar, dass das auch mit Haaren, also ich dachte einfach, von meiner Jugend bis ins Alter wird das Haar einfach sukzessive nach und nach ein bisschen weniger, aber das kann auch richtig deutlich.
Es gibt viele Säulen, wie wir altern und ein Aspekt sind die Hormone. Mhm. Es ist aber auch der normale Alterungsprozess. Und hier ist wieder ein Bogen zum Schlaf zu schlagen, denn wenn wir unsere Hormone nicht mehr haben, schlafen wir schlechter, wir erholen uns nachts nicht mehr so gut und damit entfällt ein qualitativer Schönheitsschlaf.
Okay.
Nicht umsonst heißt der Schlaf ja so. Es gibt aber natürlich Tricks, wie wir den Schlaf trotzdem verbessern können. Also es ist immer wichtig, dass wir genug Omega-3-Fettsäuren haben, dass wir die Aminosäure Glycin in uns haben, genug für einen guten Schlaf, dass wir Magnesium nutzen für die Entspannung. Und viele profitieren von Melatonin. Das kennen ja viele. Das ist das Dunkelheitshormon, das ausgeschüttet wird, wenn es Abend wird, damit wir müder werden. Und das Melatonin hilft uns auch als Genwächter und als Radikalfänger.
Mhm.
Radikale sind ja, wir sind jetzt in Berlin, die freien Radikale, das ist keine politische Vereinigung, sondern das sind Stoffe, die den ganzen Tag im Stoffwechsel entstehen, aber natürlich auch durch Rauchen und durch Stress entstehen, verstärkt entstehen. Und ein Radikalfänger kann diese Stoffe abfangen. Also da sind so Sauerstoffatome, die eigentlich ja immer einen anderen Partner suchen, um O2, O2 Sauerstoff zu bilden. Und an diesen Radikalen ist so ein einsames Sauerstoff und das klebt sich dann halt an Gewebestrukturen ran und stört die und macht die kaputt. Und deswegen wollen wir nicht zu viele freie Radikale. Und das Melatonin hilft, das zu neutralisieren. Das hat also viele verschiedene Aspekte. Und manche Frauen und auch Männer nutzen dann Melatonin als Schlafhelfer. Und da gibt es einen Stichpunkt. Das ist das pulsatile Melatonin. Das haben viele noch nicht gehört. Das ist auch in Deutschland so nicht primär. Also man kann sich das im Internet bestellen. Wir machen keine Werbung und nichts dergleichen. Aber ich will nur sagen, die Wissenschaft weiß, dass es für den Körper angenehmer ist, dass wir nicht einen kurzen Anflutung und Abflutung haben, also nicht so ein Peak und dann ist man nach 2 Stunden wieder wach. Und auch Retard ist manchmal so, dass man am nächsten Morgen müde ist, weil es so einen Überhang gibt, sondern das Pulsatile wird in so ganz kleinen Pushes freigesetzt. Das ist einfach wie praktisch das verpackt ist, dieser Botenstoff oder dieses Hormon. Und das kann wirklich über Stunden helfen, in kleinen Mengen immer wieder den Schlaf zu unterstützen und regenerativer zu machen. Wer also nicht mit Hormonen arbeitet, obwohl ich die sehr gut finde, vielleicht nicht darf, kann mit dem Melatonin, mit dem Pulsatilen besonders erfolgreich sein.
Und sag mal, diese Einschätzung mit Hormonen und auch mit den, also jetzt Melatonin, würdest du das per se jedem empfehlen oder folgt davor immer, dass man sein, ich weiß nicht, sein Blut untersuchen muss oder mit einem Arzt spricht oder darf man da selber so bei sich auch so ein bisschen ausprobieren?
Es gibt nie in der Medizin ein mathematisches, sondern immer nur ein biologisches Konstrukt. Das heißt, jeder Mensch ist individuell. Du kannst es nie 1:1 ausrechnen. Du solltest immer individuell gucken, warum hat dieser Mensch jetzt ein Problem. Ja, wir altern alle, aber jeder unterschiedlich. Die Gene spielen auch eine Rolle. Es gibt jetzt neue Statistiken, die sagen, 50% machen die Gene aus an allem, an Gesundheit, an Langlebigkeit, an Hautqualität. Und 50% haben wir quasi selber in der Hand. Das sind unsere Lebensstilfaktoren, aber auch Umweltfaktoren.
Ist aber ein großer Wert, oder?
50%. Man hat immerhin einiges
in der Hand. Finde ich auch gut. Man hat es in der Hand und kann es
einiges
gestalten.
Wenn man weiß, man hat so ein paar Schwachstellen, kann man aber auch versuchen, die Gene ein bisschen auszuhebeln. Das ist kein Schicksal, was wir annehmen müssen. Man darf auch Maßnahmen ergreifen, um individuelle Schwächen zu neutralisieren, aufzulösen oder geringer zu machen. Und beim Schlaf, wenn wir dabei jetzt sind, ist es eben wichtig, einmal das Thema Hormone zu betrachten, zum anderen die Mikronährstoffe, also Vitamine, Spurenelemente, Omega-Fettsäuren, Aminosäuren, alles das, was unseren Schlaf mit beeinflusst, und zum anderen wiederum auch die Schlafhygiene. Gucke ich abends in mein Handy und habe blaues Licht oder auch Fernsehen oder auch die Straßenlampe draußen, stört das meine Melatoninproduktion?
Okay.
Ich mache mir das selber kaputt. Habe ich ein kühles Zimmer? Habe ich ein bequemes Kopfkissen? Ist meine Matratze gemütlich? Ist es staubig? Muss ich husten? Sollte ich vielleicht lieber mal waschbare Bettwäsche haben, glatte Böden, kein Plüsch, nicht so viel Vorhänge? Wir dürfen vor dem Schlafengehen warm duschen. Dann wird die innere Körpertemperatur etwas abgekühlt, weil über die Hautdurchblutung die Wärme abgegeben wird. Und Rituale haben, dass wir also in unserem Bett vielleicht vorher noch ein Teechen trinken, dass wir in unserem Bett das nicht mit Arbeit verknüpfen, sondern wirklich nur mit dem Schlaf, dass wir uns vielleicht ein Zettelchen neben das Kopf oder aufs Nachtschränkchen legen mit einem Stift und wenn wir kreisende Gedanken haben, diese aufschreiben, sie loslassen können.
Genau, finde ich auch, was ist mit den Sorgen und so. Also für mich wäre, das ist, finde ich, ist einer der Hauptfaktoren. Also mein Schlaf hat sich auch durch eine andere Hormonumstellung, nämlich als ich meine Kinder bekommen habe. Und das kenne ich bei vielen Frauen, dass die das sagen, dass und dann auch, man schläft schlecht, oder die viele schlafen schlecht in der ersten Zeit mit den Babys, weil die einen anderen Rhythmus haben und so weiter. Und dass sich das nie wieder so richtig erholt hat tatsächlich. Das kenne ich auch bei vielen. Und dass sobald eben Sorgen mit reinkommen, dass das dann zum Teil wirklich unangenehm wird.
Also Stress macht natürlich einen schlechten Schlaf. Und da darf man dann auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn das nötig ist. Deswegen meine ich ja, jeder Mensch hat andere Gründe, warum er schlecht schläft. Manche haben ja einfach nur eine Allergie und die Nasenschleimhäute sind irgendwie verdickt oder die Nasenmuscheln. Dann muss man sich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt begeben und das bekämpfen. Mhm. Also ich finde eben immer nicht pauschale Antworten finden, sondern individualisierte, personalisierte Medizin und zuhören. Und übrigens, wenn Frauen altern, wird auch ihr Gewebe loser. Und bis dato war es immer so, dass die Männer mehr geschnarcht haben. Mittlerweile, so ab 40, 50, ziehen die Frauen nach.
Oh.
Die Schleimhäute werden nämlich nicht nur im Intimbereich trockener, sondern auch im Bereich der Augen und der Nasenschleimhaut.
Okay.
Und das Gewebe wird loser, das heißt, es kann eher zusammenfallen. Das heißt, die Frauen haben dann ähnlich wie die Männer, die ja viel Masse haben, also viel Gewicht, was auf dem Hals lagert, alles Muskel- und Samenstränge natürlich und auch Fett.
Ja.
Aber das passiert dann den Frauen im Lauf des Lebens auch. Und ungefähr ab 50 schnarchen Männer und Frauen gleichermaßen. Und auch Schnarchen, das ist ein Bereich, wieder, wir kommen vom Nächsten zum Nächsten, ist wieder ein Faktor, der den Schlaf stört. Und auch hier gibt es wieder Lösungen, die man beim Schlafmediziner, zum Beispiel, wenn der Unterkiefer nach hinten rutscht, weil alles so lose ist, oder übergewichtig ist, kann man mit einer Schiene den Unterkiefer nach vorne ziehen.
Aber das heißt, ab 40, also werde ich zur Baustelle und bin eigentlich nur noch damit beschäftigt, das zu reparieren und zu diversen Ärzten zu rennen? Nein.
Nein, du wirst nicht plötzlich zur Baustelle, sondern dein ganzes Leben ist eine Baustelle. Wir müssen immer an Instandhaltungsarbeiten denken. Ja? Jedes Haus altert, jedes Auto altert und auch wir altern. Und wir können nicht alles aufhalten, aber wir können für uns sorgen. Das ist auch eine Frage des Selbstrespekts und der Achtsamkeit. Und es gibt ja Gott sei Dank Möglichkeiten der Prävention und der Vorsorge. Also ich finde schon, dass man alle Vorsorgeangebote nutzen sollte. Sei es Darmspiegelung, sei es Brust- und Unterleibscheck, sei es Blutchecks, sei es Herzchecks und Hautkrebsvorsorge. Also alles einfach nutzen für sich, weil leider die Erfahrung zeigt, Menschen können im Laufe des Lebens krank werden. Und je früher man eine Krankheit entdeckt, desto besser kann man sie behandeln oder abwenden. Wie oft sehe ich in meinen Blutchecks, dass Patienten, ich bin ja eigentlich Hautärztin und Ernährungsmedizinerin, aber ich gucke natürlich alles an und ich gucke mir auch den Langzeitblutzucker an. Und häufig bahnt sich das dann schon an, so Ende 30, Anfang 40. Und dann sieht man, oh, das könnte in Richtung Diabetes gehen. Und jetzt ist aber noch ein guter Zeitpunkt zu arbeiten, bevor die Krankheit ausbricht.
Ja. Ein Faktor ist bei mir, war Hypochonder, ich bin bekennender Hypochonder. Für mich ist so, also ich weiß auf einmal, ich wusste nämlich nie über, genau, als ich jünger war, ich wusste nicht, dass es sowas wie PMS gibt, ne? Und in dem Moment, als es aber auch so ein Thema wurde, bekam ich auf einmal so ein bisschen eine Art von PMS. Für mich ist es oft so, wenn ich auf irgendwelche Symptome aufmerksam gemacht werde, geht da meine ganze Konzentration hin und ich habe diese Symptome auf einmal auch. Zum Beispiel, was jetzt die Perimenopause angeht, ich finde nämlich, das ist also zumindest bei meinen Freundinnen und mir ist es überall ein Thema, weil oft wird ja immer noch gesagt, Wechseljahre sind noch kein Thema. Also ich empfinde das nicht so. Ich finde, meine Freundin, wir sprechen über nichts anderes mehr. Aber in der Öffentlichkeit ist es vielleicht noch nicht so ein Thema. Obwohl doch auch, es gibt viel in den Medien und so weiter. Und dann habe ich manchmal gedacht, okay, habe ich diese Symptome jetzt wirklich oder schaue ich jetzt nur noch dahin die ganze Zeit und auf einmal denke ich, ich habe die Symptome? Ist es eine Gefahr oder ist es einfach so? Oder ist es nicht schlimm? Ist es besser? Wir wissen jetzt darüber und dann gibt es jetzt eben ein paar, die haben auf einmal...
Also ja, Psychosomatik ist ja auch ein großes Thema. Natürlich, wenn wir in uns reinhorchen, werden wir Dinge finden. Wenn wir als Ärzte Patienten untersuchen, werden wir auch immer was finden, etwas finden.
Ja.
Die Frage ist, wie bewerten wir das? Sehen wir das als Chance oder als Bedrohung? Macht es uns Angst? Oder ist es etwas, was wir bekämpfen? Also wie gehen wir mit Krankheit oder einfach mit Symptomen oder mit Gefühlen um? Und Hypochonder, ja, das ist natürlich eine Belastung. Ich kenne das von mir auch. Ich habe Medizin studiert, weil ich Angst hatte vor Krankheiten und vor dem Tod.
Wirklich?
Bis heute. Und dachte, wenn ich das studiere, dann lerne ich alle geheimnisvollen Tricks, das zu vermeiden. Natürlich weiß ich mittlerweile.
Sterben auch?
Es gibt natürlich niemals zu sterben. Es gibt natürlich Dinge, die man dann erst lernt, wo den ahnte man noch gar nicht, dass es die gibt. Ja. Aber man lernt natürlich auch Tricks. Man lernt schon den Körper kennen und besser zu verstehen. Und das ist meine Mission, die ich auch habe, dass jede Frau, jeder Mann, jedes Kind seinen Körper beobachtet, Symptome wahrnimmt und mit dem Körper arbeitet, den als plastisches Gebilde sieht und gemeinsame Sache macht. Und da braucht man auch Wissen dazu, also Körperkenntnis. Und das möchte ich natürlich auch in so einem Gespräch, was wir machen, vermitteln. Und viele Frauen denken gerade in dieser Phase, jetzt kommt so 40 und jetzt kriege ich Falten. Das hast du vorhin auch gesagt, dass sie das zum Beispiel wegcremen können.
Genau, das wäre auch meine Frage. Also das wird uns doch gesagt die ganze Zeit. Es gibt verschiedene Wirkstoffe. Und dann mache ich die auf die Haut und dann wird die Haut wieder schön.
Und sie geben Tausende aus. Ja. Das ist ein Milliardenmarkt. Und am Ende sind sie frustriert, dass sie eher vielleicht Pickel bekommen.
So war das bei mir tatsächlich. Jede Versprechen bin ich gefolgt und am Ende hatte ich irgendwie 10 verschiedene Seren und Ampullen, wie die Koreaner es machen. Wurde mir gesagt, die Südkoreaner, 20-Schritte-Routine. Und ich hatte eine überpflegte Haut mit Pickeln, die ich nicht mehr in den Griff bekomme.
Genau, also der Begriff Skincare-Routine ist eigentlich so ein Hassbegriff für mich.
Ja?
Weil das eine von der Industrie vorgegebene Idee ist, dass wir eben möglichst viele Produkte im Schichtsystem übereinander lagern. Und natürlich ist keines so gut wie die eigene Haut. Wir sollten immer die eigene Haut mit dem, was sie von der Evolution mitbekommen hat, erstmal unterstützen. Das heißt, weniger aggressiv reinigen. Also diese ganzen Peelings, auch aggressive Fruchtsäurebehandlungen, die gemacht werden. Das sollte nur zielgerichtet sein, wenn ein Hautproblem da ist. Aber nicht, weil wir glauben, dass wir uns damit gesünder machen würden. Überhaupt mit Zellenwasser und morgens und abends mit irgendwelchen... Das entfernt die Schutzmechanismen der Haut. Wir haben Schutzfette, wir haben einen Säureschutzmantel von pH 5, wir haben ein Hautmikrobiom, also wir haben liebe Türsteherbakterien, die uns auf der Haut beschützen, aber die brauchen dieses Milieu. Und wir haben neben dem Fett auch Eiweiß und Hornzellen, und diese Barriere wird ständig durch dieses aggressive Reinigen geschwächt. Dann haben wir Spannungsgefühl, Trockenheitsgefühl, Jucken, und dann kaufen wir ganz viele Produkte, um das wieder hinzucremen, was wir uns gerade kaputt gemacht haben. Und da haben wir dann eine Tagescreme, eine Nachtcreme, ein Serum, eine Ampulle,
Augencreme.
Und das ist einfach viel zu viel.
Ich muss sagen, und ich glaube, jetzt fällt mir erst was Lustiges ein. Eine Freundin hat, glaube ich, mal ein Interview mit dir gesehen oder gelesen und hat mir dann, glaube ich, einen Tipp von dir weitergegeben. Und ich wusste gar nicht, dass der Tipp von dir kam. Ich wasche mein Gesicht nämlich morgens nicht mehr. Also nicht mehr mit Reinigungsmittel.
Bitte, sehr gut.
Ich mache das mit Wasser.
Warmwasser und Handtuch.
Ja.
Genau, weil du hast ja über Nacht auch eigenes Fett auf die Haut abgelassen. Und das hat die Natur sich extra so ausgedacht. Du hast nämlich zwei tolle Fettquellen. Zum einen aus der Oberhaut, also die Epidermis heißt die, ist die Oberhaut. Die produziert über 4 Wochen mühselig schöne Schutzfette, die Barrierefette.
Okay.
Und du hast deine Talgdrüsen, die sitzen in der zweiten Schicht der Haut und geben über die Pore Fett an die Oberfläche ab. Und das vermischt sich dann. Und diese einzigartige Kombination an Fetten stärkerer und schwächerer Konsistenz kann keine Industriefirma nachbauen.
Würden sie gerne wahrscheinlich, ja, am Ende.
Und es gibt Cremes mit hautähnlichen Fetten, ja, die sind sogar ganz gut, weil da hast du keine Mineralöle drin, da hast du keine Duftstoffe hoffentlich dann drin, keine Farbstoffe, keine Konservierungsstoffe, vielleicht auch keine Emulgatoren. Also je natürlicher und hautähnlicher, desto besser. Nichtsdestotrotz, die beste Creme im Übermaß wird trotzdem einen Effekt auf deine Haut haben. Das heißt, nach 4 Wochen nicht mehr aggressiven Reinigens wirst du merken, was deine Haut überhaupt selber schafft. Und dann kannst du gezielt die Punkte eincremen, okay, die trocken sind, die spannen, die es allein nicht schaffen. Manchmal ist es die Lippe, manchmal ist es das Jochbeinareal. Aber die T-Zone, die ist oft fettiger und die braucht oft gar keine Creme.
Gar keine Creme?
Gar keine Creme. Und natürlich haben wir Leute, fragen dann, oh, Sonnencreme und so. Dann nimm eine leichte Sonnencreme und warmes Wasser und Handtuch und ruhig ein bisschen rubbeln. Das macht der Haut viel weniger, als wenn wir dauernd die zu überfrachten mit so vielen Kosmetikartikeln. Ich würde sagen, 20% meiner Patienten in der Hautarztpraxis haben selber gemachte oder selbst verstärkte Hautprobleme. Okay. Und eigentlich brauchen wir ganz wenig. Weniger ist mehr bei der Hautpflege. Bei Sonnencreme hilft viel, aber auch nur dann, wenn Sonne scheint, also ab Mitte März bis Mitte Oktober. Sonst brauchen wir eigentlich nicht so viel. Und dann wird man nach 4 Wochen sehen, was die Haut selber schafft. Und ab der 40, 50 Jahre Phase wird die Haut trockener. Und dann kann es sein, dass wir unsere Produkte ein bisschen anpassen. Das heißt, es kann sein, dass es mal ein fettigeres Produkt ist oder dass die Fläche größer wird, die wir eincremen.
Also ganz konkret, warte mal. Ich würde mich also morgens nach der Nacht, in der meine Haut ja schön gearbeitet hat, für mich gearbeitet hat, mache ich morgens warmes Wasser, Handtuch und dann, was ist jetzt der nächste Schritt ganz konkret?
Also du gehst entweder so aus dem Haus oder du nutzt dann dein Make-up. Das ist ja je nachdem, was du gerade so vorhast, ne? Also du kannst, also ich wasche mich auch morgens nur mit warmem Wasser und Handtuch und dann nehme ich mein leichtes Puder-Make-up, mache mir Wangenrutsch, mache mir Wimperntusche und abends nehme ich die Wimperntusche weg mit einem Eye-Make-up-Remover, im Augen-Make-up-Entferner, weil anders kriegst du es nicht gut weg. Und die Gesichtshaut bei leichtem Make-up oft auch nur mit warmem Wasser und Handtuch. Und nur wenn ich ein sehr dickes, schweres Make-up hatte, nehme ich mal eine ganz leichte Waschsubstanz aus Zucker und Kokostensiden, ohne Schaum und Glitzer und Farben. Also was Spaßfreies, aber es kommt sehr selten vor. Meistens nur warmes Wasser und Handtuch, weil das für die Hautgesundheit viel besser ist. Wenn du eine robuste Barriere hast, dann können diese ganzen Kosmetikprodukte auch gar nicht so tief eindringen. Und wenn du ein gutes Make-up hast oder Puder drauf, diese paar Partikel, die vielleicht obendrauf liegen bleiben, stören deine Hautschutzmechanismen viel weniger, als wenn du sie komplett wegemulgierst, wegpeelst. Okay. Dann ist deine Haut wirklich schutzlos. Und wenn du das mal ausprobierst, viele haben ja gar keinen Bock, das auszuprobieren, aber in dem Moment, wo sie ein Hautproblem haben, ist das ihre Chance. Und dann kommen die Leute und sagen, krass, das hat mir so viel an gutem Hautgefühl wieder zurückgegeben und es ist viel billiger.
Eben wollte ich mal sagen, also es ist ja super. Aber in der Phase, also es gibt diese 4 Wochen, sagst du, das ist diese Übergangsphase, kann es dann auch zu Irritationen
eigentlich
oder nicht. So?
Es wird ja eigentlich eher weniger. Also du fängst an, nicht mehr so aggressiv zu reinigen und cremst an den Stellen mit einem guten Produkt, das minimalistisch ist, wo die Haut bedürftig ist. Und du wirst nach den 4 Wochen merken, dass es immer kleiner wird, das Areal. Und dann bleibst du mit der Creme an den Stellen, wo du halt das Gefühl hast, da brauche ich echt Unterstützung ab der gewissen Lebensphase. Und es gibt noch etwas, was ich jetzt als Hautärztin empfehlen kann oder auch vielen Frauen in der Menopause auf Wunsch, auf Rezept gebe. Das ist jetzt ein bisschen in Richtung Beauty-Shishi, aber es ist ziemlich wirksam. Die Frauen, die ja eh schon eine Hormonersatztherapie nutzen, kennen sich ja jetzt schon aus mit Hormonen, wurden aufgeklärt und dürfen das nutzen. Und es gibt tatsächlich die Möglichkeit, diese Hormone, also Estradiol, Estriol, die beiden bekannten Östrogene und Progesteron in eine hautähnliche Creme, hautähnliche Fettstruktur, DMS, Dermamembranstrukturcremes heißen die, einzumischen. Dann kannst du noch ein bisschen Hyaluronsäure einmischen, niedermolekular, also kleingehäckselt, dass die schön in die oberste Hornschicht reinzieht. Ja. Dann kannst du meinetwegen noch ein paar Vitamine so fürs oberflächliche Wellbeing reinmischen. Aber der wirkliche Effekt kommt durch die Hormone, das ist rezeptpflichtig, die ziehen tatsächlich in die tiefere Hautschicht ein, weil eigentlich diese ganzen Beauty-Cremes...
Wollte ich gerade sagen, zieht überhaupt was ein? Also ich denke ja immer, das muss ja irgendwo reingehen, weil ganz oben, da passiert doch gar nichts.
Diese ganzen Kosmetik-Cremes, wo diese ganzen Vitamine drin sind, die ziehen eben nicht da rein, wo wir sie bräuchten. Die müssten in die zweite Schicht der Haut, also in die Lederhaut, dort geht Kollagen verloren, dort gehen Hyaluronsäure verloren, die elastischen Fasern gehen verloren. Deswegen wird ja Hyaluronsäure oft gespritzt, weil du kannst es halt nicht hincremen.
Ja.
Hincremen kannst du es, habe ich für dich heute Morgen gemacht.
Ja.
Damit hat es mich über Stunden aufgeplustert, weil es bindet Feuchtigkeit, aber nur in der obersten Hornschicht. Und heute Abend bin ich wieder weggeknittert.
Okay.
Also es ist kein Anti-Aging-Effekt, sondern nur so ein bisschen Juiciness-Effekt.
Ja.
Das kann man machen.
Ja.
Wenn man das möchte, man muss es aber überhaupt nicht machen, wenn man überhaupt keine Hauttrockenheit hat. Ich will nur sagen, die ganzen Kosmetikcremes, die wir für teures Geld kaufen, versprechen uns sehr viel Antifalteneffekte. Und das können sie nicht leisten. Sie ziehen nicht in die richtige Hautetage rein. Sie sind zu groß, zu sperrig. Die Barriere ist zu stark. Und sie dürfen es auch nicht. Kosmetikartikel sind per Definition keine Arzneimittel. Arzneimittel wie Hormone und einige Schmerzmittel dürfen die Hautbarriere überwinden und in die tieferen Hautschichten eindringen. Kosmetikartikel dürfen es nicht. Und die großen Studien rund um Vitamin A, die sind zum Beispiel auf einem sehr starken...
Tretinol ist das, oder?
Ja, oder was das Tretinoin, das ist die Urmutter der Vitamin A. Das ist das, was wirklich auch etwas bewirken kann und reinzieht, was aber auch mit starken Reizungen einhergehen kann. Und was haben wir davon, wenn wir jetzt 5 Tage eine Knitterreizung haben und trocken und schuppig und rot sind, dann sehen wir gar nicht glowy aus. Da muss man also, finde ich, doch sich eher ärztlich beraten. Und einfach wichtig ist die gesunde Hautbarriere zu unterstützen, aber dieses Ganze on top, das ist mehr so für die Psyche, dass wir glauben.
Sagen, was du mir jetzt natürlich nimmst, also deswegen bin ich jetzt auch sauer auf dich. Musst du jetzt aushalten und ich auch, ist natürlich jedes Mal, warum kaufe ich mir das immer mit diesem Versprechen, ne, und mit dieser Hoffnung, damit wird alles gut, also auch schon von klein auf ja fast, damit werde ich die bessere Version meiner selbst kreieren. Das nimmst du mir jetzt.
Schau mal, ich bin 80 und dank meiner minimalistischen Therapie sehe ich...
83. Bitte, bleib bei der Wahrheit.
Sehe ich so jung aus, genau.
Sag mal, du nimmst wirklich keine Cremes auch schon länger?
Genau, also ich nutze immer Sonnencreme. Ich bin heute schon, weil es ist jetzt schon heller draußen. UV-Index ab 3, sagt man als Hellhäutiger, nimmt man schon Sonnencreme.
Ja.
Und ich nehme halt ein leichtes Puder-Make-up. Jetzt bin ich natürlich für dich etwas stärker geschminkt. Und ich nutze Creme dann, wenn ich das Gefühl habe, oh, heute ist meine Haut bedürftiger, trockener. Das kann ja eben auch hormonell bedingt sein.
Was für eine
Creme? Oder
ist es dann eine ganz normale Feuchtigkeitscreme? Aber du hast gesagt, keine...
Dermamembranstruktur, also hautähnliche Lipide.
Okay.
Aber nur punktuell. Ich mache nie das ganze Gesicht, weil eben die T-Zone ist bei mir ganz stabil selber produzierend. Und Lippen mache ich ganz oft, weil da ist es eher bei mir ein bisschen trockener.
Ja, bei mir auch.
Und meine Hände creme ich jeden Tag ein, nach der Handwäsche immer, weil ich ja als Ärztin mir sehr viel
ständig
die Hände wasche und desinfiziere. Die wird richtig trocken und da sieht man richtig die Schäden einer Seifung auf die Hautbarriere. Und da nehme ich am liebsten tatsächlich Naturfett, nämlich Shea Butter. Das ist ja aus der Carotenus aus Afrika und die gibt es in kalt gepresst. Und die riecht im besten Fall leicht nussig und wenn die leicht gelb ist, ist sie eben auch noch mit Vitamin A und E drin. Also nicht raffiniert, kalt gepresst, wie ein gutes Olivenöl. Und die, wenn man die auf die Haut draufschmilzt, das ist so ein bisschen ein hartes Freakfett, das ist ein bisschen bockig.
Ja.
Aber das hält wirklich eine ganze Handwäsche. Und das habe ich immer bei mir. Ich liebe Shea Butter und habe irgendwann mal vor Ewigkeiten mal eine Diplomatin aus Ghana getroffen, die mir das von ihrer Mutter abgefüllt in so einem Topf geschenkt hat. Und seitdem bin ich in Liebe dazu verfallen. Aber man darf auch andere Handcremes. Man kann auch eine fettige Neurodermitis-Handcreme nehmen aus der Apotheke. Aber eben nochmal ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und bei Waschsubstanzen ohne Schaum und Glitzer.
Shea Butter wurde mir nicht letztens von einer Maskenbildnerin auch empfohlen. Und das habe ich gemacht. Und ich mache das, ich habe nämlich auch immer total trockene Lippen. Mhm. Und das hilft super und ich mache das abends jetzt auch manchmal Abendcreme und ich habe sehr dünnes, sehr glattes Haar, hatte ich aber auch schon immer, auch als ich Teenager war, nur während der Schwangerschaft hatte ich schönes Haar und ich mache das jetzt sogar ein bisschen ins Haar rein und selbst da funktioniert das.
Ja.
Und es ist gar nicht fettig, sondern es macht genau das Richtige, was es soll.
Und es ist recht preiswert. Es ist ein Naturfett. Und viele Kosmetikfirmen sagen, ach, wir haben in unserem Produkt Shea Butter, aber sie haben die raffinierte Form, die ist dann weiß. Die Fette sind immer noch gut. Aber du zahlst ja nicht wegen der Shea Butter, sondern weil da sonstige Sachen drin sind. Dabei ist das so eine pure Naturvariante, die genau wie du sagst, richtig effektiv ist. Und da ist gar kein Wasser drin. Es eignet sich auch im Winter als Wind- und Wettercreme oder bei Babys als Schutzcreme gegen Feuchtigkeit. Und in dem Moment, wo du wieder einen intakten Fettfilm hast, den du dir ja morgens bitte jetzt nicht mehr wegwischt, kann sich die verdunstende Feuchtigkeit unter diesem Fettfilm ansammeln und wieder die Haut zum Glow bringen.
Oh, verrückt. Wirklich verrückt. Ich fühle mich Ich fühle mich veräppelt von der Kosmetikindustrie. Wie kommt's? Für den Glow brauche ich viel weniger von außen, als ich dachte. Lieber von innen für schöne Haut sorgen mit Mikronährstoffen und guter Ernährung. Also ich werde es ausprobieren. Was macht ihr für schöne Haut? Schreibt mir eure Tipps in den Kommentaren. Habt ihr schon Unentdeckt, der Deep Talk mit Sissy entdeckt? Sissy ist Host des Formats und trifft in jeder Episode auf einen geheimen Gast. Völlig unvoreingenommen und ohne jegliche Vorabinformationen. Bei Unentdeckt geht es nicht um große Namen oder bekannte Rollen, sondern um die unentdeckte Seite der Gäste. Ihre Geschichten, Gedanken und Perspektiven, die sonst im Verborgenen bleiben. Es entstehen tiefgründige Gespräche auf Augenhöhe, voller Empathie und echter Entdeckungen. Den Podcast Unentdeckt, der Deep Talk mit Sissy, findet ihr in ARD Sounds und natürlich als Video auf YouTube.